Hi im Dog It Right Podcast. Ich bin Ulrike Säumel und wenn du beim Gassigehen manchmal verzweifelst, dann bist du hier genau richtig. Wir zeigen dir, wie du die Probleme mit deinem Hund löst, ohne ständig schimpfen zu müssen. Damit du und dein Hund endlich happy und als echtes Team gemeinsam unterwegs sein könnt. Also, let's go! Hallo und herzlich willkommen. Du bist in Podcast-Folge 136 vom Dog It Right Podcast gelandet und ich bin Uli von Dog It Right und wir fragen uns heute mal, warum stresst es mich eigentlich schon alles, bevor ich überhaupt mit meinem Hund Gassi gehe? Du hast die Leine noch nicht mal in der Hand und trotzdem geht dir schon die Pumpe, bevor du überhaupt die Haustür aufmachst. Und da gehen wir heute rein, denn meistens sind wir nicht gestresst, wenn ein fremder Hund auftaucht, sondern meistens schon lange vorher. Und wir schauen uns überhaupt an, warum ist das so, was passiert da überhaupt? Denn wahrscheinlich kennst du ähnliche Situationen. Du stehst gerade an der Ampel, die Ampel ist rot, du kannst nicht weg und von hinten kommt ein Hund. Du musst unbedingt über die Ampel, aber die wird einfach nicht grün. Du denkst, shit, was ist, wenn mein Hund sich jetzt losreißt? Oder du gehst gerade über die Straße, kannst überhaupt nicht ausweichen. Auf der einen Seite sind Menschen, da kommt plötzlich ein Hund und du denkst, oh Gott, hier fahren Autos, wo soll ich hin? Ich kann nicht zurück, ich kann nicht zur Seite. Was ist, wenn mein Hund jetzt gleich richtig ausflippt und anfängt zu bellen? Und dann denkst du dir so, mein Hund ist der, der hier immer die ganze Straße zusammenschreit. Und alle stehen sofort hinter ihren Gardinen und gucken vor und gucken uns an. Oder du denkst sowas wie, boah, was ist, wenn es genauso wird wie gestern, da war es richtig schlimm. Und das alles gehst du schon durch in deinem Kopf, bevor du überhaupt rausgehst. Bevor auch nur ein anderer Hund in Sichtweite kommt. Und schon hast du voll Stress. Und wenn du solche Gedanken kennst, dann fühlen sich wahrscheinlich Spaziergänge für dich manchmal an wie ein Spießrutenlauf. Und wenn du das kennst, dann check auch mal Podcast-Folge 131 aus. Da geht es nämlich um, warum sich Spaziergänge wie ein Spießrutenlauf anfühlen. Da kannst du da nochmal tiefer reingehen. Aber diese Gedanken kennst du wahrscheinlich. Und viele sagen ja dann meistens, ah, der Stress kommt, weil du dir Sorgen machst. Weil du da aktiv drüber nachdenkst. Aber meistens ist das gar nicht so, dass wir da aktiv drüber nachdenken. Denn wir gehen dann nicht immer einfach hin. Manchmal sind diese Gedanken einfach da und unser Gehirn, das checkt doch gar nicht, ob etwas gerade wirklich passiert oder ob das nur so in Gedanken abläuft. Das Gehirn, das kann nicht so gut unterscheiden zwischen, ist das jetzt eine echte Hundebegegnung im Real Life oder denke ich mich da gerade hin und gehe die so in meinem Kopf durch. Dein Gehirn hat dann Stress, also hat dann auch dein Körper Stress. Und wenn du schon öfter schwierige Hundebegegnungen erlebt hast, wenn dein Hund ausgerastet ist bei anderen Hunden, wenn dein Hund andere Hunde angebellt hat, in die Leine gesprungen ist, du vielleicht deswegen sogar hingefallen bist, dann weiß dein Gehirn und auch dein Körper sehr, sehr gut, was da abgeht. Und denkt öfter mal vielleicht in solche Situationen. Und da es gar nicht so eine magische Grenze gibt zwischen echt und das ist nur im Kopf, reagiert einfach dein Nervensystem da einfach drauf mit Stress. Und du kennst das auch aus anderen Bereichen. Stell dir mal vor, du hattest mal einen richtig unangenehmen Moment in einem Supermarkt. Dir ist vielleicht ein Glas saure Gurken runtergefallen und überall waren die Scherben und dieses Wasser und naja, es ist voll an dich rangespritzt und du hattest doch keine Chance, es irgendwie wegzumachen, musstest dann Hilfe holen. Irgendwie ist was super Unangenehmes passiert. Und jedes Mal, wenn du jetzt am Supermarkt vorbeiläufst, dann fühlst du das wieder, denkst da wieder dran automatisch oder denkst du, oh mein Gott, es war voll unangenehm. Und das passiert einfach ziemlich automatisch, auch wenn du es vielleicht gar nicht willst. Und das ist genau das gleiche Prinzip. Dein Gehirn hat vielleicht eher eine Erwartung, was passiert, obwohl das gar nicht das ist, was gerade passiert. Und das passiert uns auch ziemlich oft in Hundebegegnungen oder auch schon vor Hundebegegnungen. Als ich mein Buch Markertraining für Hunde geschrieben habe, gab es zu diesem Buch dann auch ein Fotoshooting, weil im Buch sind ganz, ganz viele Fotos. Und ich habe das Fotoshooting organisiert, also die Menschen und die Hunde, die dabei waren. Und es war in einem öffentlichen Park. Also da waren auch andere Menschen mit Hunden unterwegs. Und da war zwar eigentlich Leinenzwang, Pflicht, aber es gab natürlich Menschen und Hunde, die haben sich da jetzt nicht dran gehalten. Und ist ja auch erstmal so, habe ich ihn nicht unter Kontrolle. Und in der Ferne war ein Hund zu sehen. Der war wirklich weit weg, eher so ein Punkt am Horizont. Und dieser Hund hat am Boden geschnüffelt und hat ehrlich gesagt gar nicht zu uns geguckt. Ist auch gar nicht in unsere Richtung gelaufen. Und die ganze Körpersprache des Hundes, die hat eigentlich darauf hingewiesen, dass der jetzt weitergeht, dass der definitiv nicht zu uns kommt. Und dann hat eine Person, die da gerade dabei war, plötzlich gerufen, oh, pass auf, das ist ein Hund, das ist ein tut nichts. Dann wurde die Person richtig sauer. Die hat schon vor ihrem inneren Auge gesehen, wie der Hund in ihren Hund reinrennt und ihr Hund das schrecklich findet. Der Hund alle Grenzen übergeht von ihrem Hund und dass das einfach ganz schrecklich enden wird. Aber im Endeffekt ist nichts davon passiert. Und man hat auch ziemlich deutlich an der Körpersprache dieses anderen Hundes gesehen, dass der auch nicht kommen wird. Bloß, sie sind dann auch noch in eine andere Richtung weggegangen, die Menschen und der Hund. Aber diese Person, ne, die war aufgeregt, die war sauer, die war schon verzweifelt, obwohl objektiv nichts davon passiert ist. So. Und jetzt stell dir mal vor, wie oft das wahrscheinlich dieser Person in ihrem Alltag passiert. Und dann kommen im Kopf schon die Gedanken, oh, was ist, wenn der Hund kommt? Was ist, wenn mein Hund ausflippt? Oh, wie gehe ich da jetzt wieder irgendwie dazwischen? Was kann ich machen? Mache ich die Leine ab? Lasse ich sie dran? Oh, mein Hund wird gleich Angst bekommen. Mein Hund wird gleich ausflippen und so weiter. Aber eigentlich wäre es erstmal gut zu checken, jo, was passiert da gerade? Was macht der andere Hund? Was sehe ich an der Körpersprache? Wird er wirklich zu uns kommen? Weil wenn ich Körpersprache gut beobachten und beschreiben kann, kann ich ganz okay, nicht immer 100%, schon einschätzen, welche Bewegungsrichtung wird der Hund einschlagen? In welche Richtung wird er sehr wahrscheinlich gleich laufen? Und dann merkt man meistens sehr schnell, ah, okay, der Hund wird jetzt gleich kommen oder der Hund wird jetzt nicht kommen. Und ich gehe jetzt nicht um Situationen, wo ein Hund wie ein Blitz zu euch schießt, ne, das ist eindeutig, sondern eher von, ich sehe in der Ferne einen Hund, ne, kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und ich gucke mir sowas immer dann sehr genau an, dass ich die Körpersprache von Hunden beobachte. Und das ist auch eine sehr achtsame Übung. Körpersprache zu beschreiben bedeutet nämlich nicht irgendwie sofort das zu interpretieren, sondern erstmal Körpersprache wahrzunehmen und zu gucken, was passiert an der Oberfläche. Und das ist sehr achtsam, weil uns das wirklich in den Moment in die Realität zurückbringt. Und weil das uns auch hilft, so ein bisschen zu checken, boah, läuft jetzt gerade mein innerer Film ab? Oder was passiert wirklich im Real Life? Und so können wir uns manchmal ein bisschen Stress ersparen. Und das heißt nicht, dass das falsch wäre, wenn eine Person da sehr gestresst drauf reagiert und so einen inneren Film schiebt. Das ist ja ganz normal. Aber wir können sowas besser stoppen. Und Körpersprache zu beobachten, erstmal zu gucken, was passiert wirklich, hilft da immer ganz gut. Was du jetzt aber natürlich nicht von mir hörst, und das ist total wichtig. Ich erzähle dir hier nicht, ach, bleib entspannt, dann ist doch dein Hund entspannt. Denn das ist absoluter Bullshit. Wirklich. Also wenn das so einfach wäre, dann bräuchtest du nicht die Podcast-Folge zu hören. Dann schmeißt eine Meditation an, entspannst dich und alles wird gut. Weil, ganz ehrlich, hast du schon mal erlebt, dass wenn um dich herum alle entspannt sind, du auch 100% entspannt bist? Also ich habe schon ziemlich viele Yoga-Kurse, Pilates-Kurse, Qigong-Kurse besucht, da waren alle entspannt, aber ich jetzt nicht so. Das ist wahrscheinlich mein Fehler. Aber nein, es funktioniert nicht. Nur weil du 100% entspannt bist, ist dein Hund nicht auch 100% entspannt? Dein Hund bewertet doch Situationen selbst. Dein Hund hat eigene Emotionen. Dein Hund hat auch eigene Erfahrungen und trifft daraus eigene Entscheidungen aufgrund auch seiner Bedürfnisse, seiner Emotionen und so weiter. Und nur weil du entspannt bist, ist nicht dein Hund entspannt. Klar, wenn du entspannt bist, bist du wahrscheinlich reguliert. Und wenn du regulierter bist und entspannt bist, kannst du besser auf dein Gelerntes zurückgreifen, kannst einen besseren Impulskontrolle zeigen, genau wie dein Hund. Und das bringt schon Vorteile, so, ne? Kannst dich erinnern, ah, was hat Uli da im Podcast gesagt? Ah, er hat gesagt, ne? Ich soll mal Körpersprache beschreiben. Oh, dadurch komme ich besser im Moment an. Coole Idee. Danke, Uli. Das fällt dir vielleicht nicht so ein, wenn du gerade schon auf 180 bist. Das ist ganz normal. So. Das ist einfach ganz normal. Aber jetzt zu sagen, yo, jetzt, chill, ne? Dann ist auch dein Hufer gechillt. Sorry, wenn das so easy going wäre, würden alle HundetrainerInnen auf der Welt euch nur eine Sache beibringen, Achtsamkeitsübung, Meditation, progressive Muskelentspannung, whatever. Das funktioniert nämlich leider nicht. Und was ich dir auch nicht erzähle ist, jo, ach, dein Hund ist einfach das Problem, der braucht mehr Gehorsam und dann passt das schon. Nee, nein. Und auch du bist nicht das Problem. Nein, es ist komplexer. Wirklich, Leute. Und es geht auch nicht darum, dass du jetzt einfach mal mehr Selbstvertrauen brauchst und deinen Hund besser führen musst, damit es endlich läuft. Auch nicht. Was soll es überhaupt bedeuten? Und es ist auch nicht, dass dein Hund so reagiert, weil du eben unsicher bist. Nein, auch das nicht. Klar kann das alles irgendwie einen gewissen Einfluss haben auf eine Situation, weil sich dein Verhalten dadurch verändert, weil du vielleicht andere Entscheidungen triffst. Aber das ist nicht alles. Es ist viel komplexer als das. Und es gibt halt TrainerInnen, die dir natürlich trotzdem so etwas erzählen. Und es ist oft halt inhaltlich nicht nur falsch, es ist auch gefährlich, weil vieles davon mit, ah, bleib entspannt, das ist dein Hund entspannt, ah, dein Hund reagiert nur so, weil du unsicher bist. Was macht das? Das ist einfach eine Schuldzuweisung. Es gibt dir die Schuld an der Situation. Und wenn du die Schuld hast, naja, okay, dann kannst du es vielleicht auch ganz gut lösen, aber vor allen Dingen, wenn du Schuld hast und das Problem bist, du willst ja nicht das Problem sein, dann buchst du natürlich vielleicht eher dieses Training. Aber das ist nicht so. Du bist nicht schuld. Klar bist du ein Teil dieses großen Ganzen, wie genau auch dein Hund, aber du bist daran nicht schuld. Und du sollst auch bitte nie in ein Training gehen, weil du dich schuldig fühlst. Nein. Also, Vergiss sowas. Bitte lass dir sowas nicht erzählen. Zieh das sauber auseinander in deinem Kopf, zerleg solche Argumente und guck sie dir mal genau an. Und was total wichtig ist, was du aber hören solltest, ist, es ist okay, dass du keinen Bock vielleicht gerade auf Gassi gehen hast. Es ist okay. Gassi gehen ist gerade anstrengend. Es ist okay, dass du da keinen Bock drauf hast. Du hast dir das anders vorgestellt. Du wolltest eine gute Zeit haben, wolltest ein Team mit deinem Hund sein, wolltest Spaß haben. Wolltest einfach mal vielleicht auch ein bisschen Energie auftanken beim Gassi gehen. Und jetzt zieht es dir einfach nur Energie. Schon allein dran zu denken, zieht dir die Energie aus jeder Pore deines Körpers raus. Deswegen, es ist okay, dass sich das gerade so anfühlt. Und es ist auch total okay, dass dein Hund vielleicht drin in der Wohnung easy peasy ist und draußen überhaupt gar nicht. Auch das ist okay. Und es ist total normal, dass du an solche schwierigen Begegnungen sofort denkst, wenn ich dieses Thema anschneide. Und dass die sehr, sehr präsent sind. Das ist ganz normal. Du bist nicht kaputt, dein Hund ist nicht kaputt und du hörst ja die Folge an, um das alles langfristig zu ändern. Und glaub mir, es ist möglich, dass Gassi gehen entspannter für dich wird. Und ich sag dir eins, dafür müssen nicht alle Hundebegegnungen perfekt laufen. Wirklich, merk dir das. Es müssen nicht alle Hundebegegnungen perfekt laufen, damit Gassi gehen endlich für dich und deinen Hund entspannter wird. Wirklich nicht. Das ist total wichtig. Merk dir das. Das ist nicht die Voraussetzung dafür, dass Gassi gehen wieder Spaß macht. Und damit es einfacher wird, müssen wir uns noch mit ein paar anderen Dingen beschäftigen. Denn es gibt so ein paar Dinge, die viele Menschen mit Hund glauben, die aber eher Probleme machen, wenn es um Hundebegegnung geht. Denn viele Menschen denken, okay, damit es jetzt draußen irgendwie alles besser läuft, muss sich mein Hund mehr an mir orientieren. Und damit er sich draußen mehr an mir orientiert, da muss ich irgendwie zu Hause dafür sorgen, dass er, sich nur noch an mir orientiert. Und dann machen die zum Beispiel so Sachen wie, ich fütter meinen Hund jetzt nur noch aus der Hand, weil es gibt auch HundetrainerInnen, die sowas empfehlen. Ha, denn damit dein Hund immer auf dich achtet, fütter ihn nur aus der Hand. Es darf nur Futter aus der Hand geben. Also es gibt dann keinen Hundenapf mehr. Er bekommt jegliche Nahrung aus deiner Hand. Das macht aber für Hunde oft sehr viel Stress. Ist auch für Menschen ehrlich gesagt ziemlich stressig. Außer du hast einen Chihuahua und der isst nicht so viel am Tag. Dann ist das vielleicht besser umsetzbar. Aber es ist stressend und es schafft halt eine große Abhängigkeit. Und das kann wiederum Trennungsstress schaffen. Und das ist nicht cool. Und was wir immer vergessen, wenn es um so ein Thema geht wie, ja, mein Hund soll ansprechbar sein, ja, dann sollten wir vielleicht in diesen ganzen Trainingsprozess einkalkulieren, dass im Wohnzimmer keine Ablenkung am Start ist. Da ist alles easy peasy. Das heißt, im ganzen Trainingsprozess braucht es eine Struktur, wie ich sinnvoll Ablenkung ins Training integriere. Weil es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, ich schmeiß meinen Hund eine schwierige Hundebegegnung und denke jetzt, dass es klappt. Natürlich wird das nicht klappen. Das ist wie, als würdest du einem Kind in der ersten Klasse eine Abiturprüfung vorsetzen und denken, ja, das musst du jetzt aber hinkriegen. Ne? So ist jetzt meine Erwartung, also dann mach mal bitte. Ja, wie soll es gehen? Ne? Das werden die wenigsten Kinder schaffen. Vielleicht ein paar schaffen das, aber nur ganz, ganz wenig. So, die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Und deswegen müssen wir natürlich das Training so aufbauen, dass es auch unterwegs auch an Ablenkung klappen kann. Und das geht nicht nur, weil ich will, dass der Hund sich an mir orientiert. Und ganz bestimmt nicht geht es durch reine Handfütterung. Bitte macht sowas nicht. Niemals. Dann auch so Sachen wie, mein Hund darf dann nur etwas, wenn ich das erlaube. Dann achtet er nämlich mehr auf mich. Und ja, das wird kurzfristig bestimmt dazu führen, ne? Nur wenn ich als Mensch was freigebe, darfst du was machen, Hund, weil ich bin Chefin, ich bin Alpha-Tier, ne? Wenn ich was erlaube, darfst du es machen. Und ja, von der Lerntheorie her führt das natürlich schon dazu, dass der Hund sagt, okay, ne? Wenn ich auf einen Menschen achte, dann komme ich zu den Sachen, die ich irgendwie brauche. Also wird der Hund mehr auf dich achten. Aber es schafft trotzdem sehr viel Stress, weil es wieder sehr viel Abhängigkeit schafft, weil es viel Frustration schaffen kann, weil es dazu führt, dass der Hund vielleicht auch manche Sachen dann nicht macht oder sehr lange darauf warten muss oder sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zeigen muss, viel mehr Impulskontrolle zeigen muss. Und das schafft alles Stress im Laufe des Tages. Und der summiert sich. Und durch Stress wird dein Hund reaktiver, durch Stress wird dein Hund eine schlechtere Impulskontrolle zeigen können, also schlechter seine emotionalen Reaktionen regulieren können. Ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht so. Und ehrlich gesagt brauchen wir auch nicht einen Hund, der für jeden Pups, den er machen will, unsere Erlaubnis braucht. Weil das ist gar nicht in jedem Kontext überhaupt sinnvoll. Warum auch? Und deswegen macht sowas bitte auch nicht im Ernstfall. Bringt euch das nämlich meistens nichts und langfristig, spätestens, wahrscheinlich schon mittelfristig, wird es sehr viel mehr Probleme machen. Dann so auch so eine Sache wie, erst wenn ich 100% meinen Hund abrufen kann, kann ich überhaupt meinen Hund mal freilaufen lassen. Und ja, ich denke schon, dass du deinen Hund erst freilaufen lassen solltest, wenn ein Rückruf sitzt. Aber Warum nimmst du nicht zwischenzeitlich eine Schleppleine oder auch eine Flexileine? Suchst dir Strecken, wo du das gut einsetzen kannst, wo wenig Hunde sind, dass dein Hund auch mal sein Ding machen darf. Denn es geht nicht darum, dass du immer so eine 10 von 10 erreichen willst, alles läuft, alle Ziele perfekt erreicht, sondern dass du dir realistische Ziele setzt und auch schaust, wie kleine Fortschritte möglich sind. Denn das ist meistens besser. Denn wenn du dir jetzt zum Beispiel so überlegst, okay, wie laufen Hundebegegnungen gerade für mich und meinen Hund? Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, Hundebegegnungen sind das Schlimmste auf der Welt, die laufen alle mies. Und 10 wäre, alle Hundebegegnungen sind easy peasy, wir kommen da immer durch, wir packen das. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt aktuell vielleicht bei einer 3, dann wäre jetzt nicht die Frage, wie komme ich von einer 3 auf eine 10? Weil ganz ehrlich, das wird komplett überwältigend sein. So erstens, okay, keine Ahnung überhaupt, was ich dafür machen soll, von einer 3 auf eine 10 zu kommen. Kein Schimmer. Ich weiß es einfach nicht. Wie soll das überhaupt möglich sein? Geht das überhaupt mit meinem Hund? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist nicht möglich. Und es ist auch vielleicht ein komplett unrealistisches Ziel. Weil ganz ehrlich, also wenn mir jetzt jemand die Fragen stellt, Uli, wie können wir es schaffen, dass du mit jedem Menschen auf diesem Planeten klarkommst? Würde ich sagen so, erstens, ich muss nicht mit jedem Menschen auf diesem Planeten klarkommen. So. Und auch dein Hund muss nicht mit jedem Hund klarkommen. Aber vielleicht geht's ja darum, dass sie vorbeikommt. Aber das ist dann vielleicht auch ein anderes Ziel. Und deswegen frag dich eher, wie kann ich, wenn Hundebegegnungen gerade so bei einer 3 auf der Skala sind, wie komme ich auf eine 4? Was braucht es, damit ich sage, boah, wir sind jetzt bei einer 4. Wie müssten Hundebegegnungen dann sein? Wie komme ich vielleicht auf eine 5? Wie müssten Hundebegegnungen dann sein? Oder was müssten mein Hund und ich machen in der Situation? Müsste es ablaufen? Weil das ist viel einfacher zu erreichen. Und es gibt dir die nächsten Schritte schneller und einfacher vor, als wenn du sagst, oh, wie komme ich jetzt von einer 3 auf eine 10? Und dann denkst du dir, wie soll es gehen? Wie lange soll es dauern? Was soll ich überhaupt machen? Deswegen bleib da ein bisschen realistischer und nimm dir lieber diese kleinen Sachen vor, weil du dann auch schneller natürlich checkst, komm mir da irgendwie hin. Und wenn du jetzt vielleicht gerade denkst, oh, mein Hund bellt immer wieder andere Hunde an und ich weiß gar nicht so weiter, dann gibt's dazu auch noch eine Podcast-Folge, Podcast-Folge 128. Und da gehe ich genauer auch in dieses Thema nochmal rein. Hör dir diese Folge gern auch nochmal ergänzend hier dazu an. So, was brauchst du denn jetzt vielleicht, um da irgendwie ein bisschen weiterzukommen in dieser Situation, wenn dein Hund bei anderen Hunden ausflippt? Und ja, wir brauchen natürlich nicht ein entspann dich mal. Was ihr konkret braucht, oder du vor allem, sind natürlich Strategien, die funktionieren. Also wirklich so ein bisschen Handwerkszeug. Wie komme ich in Situationen an anderen Hunden entspannter vorbei? Wie gehe ich mit Hunden, die ohne Leine kommen, um? Was mache ich, wenn es eng ist? Was mache ich, wenn ich mehr Platz habe? Was mache ich, wenn ein Hund frontal auf mich zukommt? Was kann ich machen, wenn ein Hund von hinten kommt? Situationen sind ja verschieden. Deswegen, wir brauchen mehrere Optionen, die wir Stück für Stück uns aneignen können. Und wir brauchen auch mehrere Optionen, mehrere Tools, weil es ist besser, wenn wir da ein bisschen flexibel reagieren können. Weil uns ist schon klar, es ist nicht jede Begegnung gleich. Es ist nicht jeder Hund gleich, der auf uns zukommt. Und da wäre es gut, wenn du ein bisschen flexibler reagieren kannst. Das macht es nämlich viel, viel leichter. Das ist immer mein Ziel, was ich habe im Training mit Menschen. Dass sie möglichst flexibel das, was sie bei mir gelernt haben und umgesetzt haben, im Alltag auch flexibel einsetzen können. Da mache ich immer möglichst viel auch zu im begleiteten Online-Programm, zum Beispiel bei Rico Frogstars, dass das für die Leute möglich ist und sie solche Querverbindungen auch schaffen. Und die Menschen brauchen natürlich auch Erfahrung, weil wenn sie Sachen umsetzen und merken erstmal, das klappt, wir kriegen das hin, da haben sie natürlich auch ein höheres Selbstvertrauen und auch Vertrauen in diese ganzen Tools. Und sie haben auch eine gewisse Erfahrung, mit der sie wieder reflektieren können und optimieren können und merken, oh, das können die vielleicht auch da und da benutzen. Weil es geht nicht darum, dass alles immer sofort funktioniert, sondern dass du auf Sachen aufbauen kannst, dass du Sachen umsetzt, auch wirklich in deinem Alltag erstmal, denn das macht es dann natürlich leichter. Und zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht zu sagen, hey, wie kann Hundebegegnung leichter werden, wäre zum Beispiel Rückruftraining auch eine Option, dass du dir das mal anschaust. Weil im Rückruftraining geht es ja immer darum, dass der Hund Stück für Stück ansprechbarer wird. Auch an Ablenkung. Nicht im Wohnzimmer, sondern wirklich unterwegs. Und wenn dein Hund zum Beispiel ansprechbar ist in Hundebegegnung und du ihn unterbrechen kannst mit einem Rückruf, also etwas, was ihn nicht Angst macht, aber dafür schon sorgt, dass dein Hund sein Verhalten unterbricht, dann hast du natürlich was, was dir auch mehr Sicherheit gibt in dem Moment und mehr Selbstwirksamkeit gibt, weil du weißt, okay, wenn mein Hund ausflippt, ich könnte ihn ansprechen, er könnte sich abwenden und dann zum Beispiel zu mir kommen. Und das müssen wir aber Schritt für Schritt trainieren, weil das ist natürlich nicht easy. Und wenn du mal wissen willst, wo du mit deinem Rückruf stehst, es gibt im Podcast-Folge 130, da gibt es deinen Rückruf im Alltagstest, besteht dein Hund wirklich? Da kannst du mal schauen, was braucht so ein Rückruf und wo Hakt es da vielleicht gerade bei euch? Was ist da noch nicht so da, damit das auch wirklich klappt, auch in einer schwierigen Hundebegegnung? Und eine Sache, die ich ganz, ganz vielen Hundemenschen immer mitgebe, die wir immer machen, einen Check-in. Ein Check-in ist etwas, was super cool ist vor Spaziergängen. Bevor du also mit deinem Hund die Wohnung, das Haus verlässt, kannst du ein Check-in machen. Ein Check-in erstmal mit dir selbst. Du kannst dich fragen auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's mir gerade? Eine 1 wäre, mir geht's richtig mies, geht gar nichts, kompletter Kopf im Nebel, komm nicht klar. Und eine 10 wäre, boah, alles cool, happy, ich funktioniere super, alle Ressourcen voll aufgeladen, ich bin ready, ich möchte rausgehen, geil. So, und irgendwo dazwischen bist du. Und dann weißt du einfach, okay, wo stehst du gerade? Weil wenn du weißt, du stehst bei einer 1, 2, 3 oder 4, dann kannst du ja auch nicht so viel von dir selber verlangen, oder? Wäre erstmal gut zu wissen. Und dann machst du aber auch einen Check-in bei deinem Hund. Und dein Hund kannst du ja jetzt nicht fragen, yo, sag mal, wie sieht's denn aus, Skala von 1 bis 10, wo bist du da gerade? Und klar, du könntest schon das Verhalten deines Hundes und seine Körpersprache über den ganzen Tag verteilt so in diese Gleichung einbeziehen und dann sagen, okay, mein Hund steht da und da. Das finde ich aber sehr, sehr komplex und ehrlich gesagt, ganz ehrlich, wenn du gerade bei einer 1 oder 2 stehst, willst du dir das nicht überlegen in dem Moment. Deswegen machen wir einen leichteren Check-in, der easy umsetzbar ist. Und zwar, dein Hund hat bestimmt irgendeinen Lieblingstrick. Irgendetwas, was er super gern macht. Vielleicht einen Handtouch, Pfote geben, Purzelbaum, Sitz, vollkommen egal. Irgendetwas, den Lieblingstrick deines Hundes, den er richtig gut kann, der positiv aufgebaut wurde. Und den fragst du mal ab, bevor er rausgeht. Na, ist, sagen wir mal, es ist das Pfote geben. Sagst Pfote. Und wenn du siehst, dein Hund, der macht es super, wie immer, 1A. Der macht es schnell, der hat da Spaß dran, der hat Bock. Der hat dann noch Bock auf die Belohnung, die du mir dafür gibst, wenn du das machst. Dann weißt du, okay, mein Hund ist, glaube ich, jetzt gerade zumindest hier in der Wohnung in einem guten Zustand. Wenn du aber merkst, boah, der zögert. Der reagiert nicht wie sonst so schnell. Der zögert, der scheint auch nicht so viel Bock darauf zu haben. Vielleicht will er auch die Belohnung jetzt gerade nicht so. Dann weißt du, okay, der ist jetzt vielleicht nicht in seinem besten Zustand. Und wenn dein Hund gar nicht reagiert, es nicht macht, dann ist er nicht bockig. Dann ist das für dich eine Info. Deinem Hund geht's gerade nicht so gut oder vielleicht sogar schlecht. Und wenn er dann auch vielleicht nicht mal die Belohnung haben will, weißt du, ah, okay, nicht ansprechbar, kein Bock auf ein Stück Futter, schafft sein Lieblingstrick nicht, oh, mieser Tag. Und das gibt dir die Info, wie dein Spaziergang, den du jetzt machst, ablaufen sollte. Machst du eine lange oder eine kurze Runde, eine leichte Runde, eine schwere Runde? Was kannst du von deinem Hund erwarten? Was kannst du von dir selber erwarten? Und das ist total wichtig. Du weißt nämlich, ob dein Hund es eher stressarmer bräuchte auf der Gassi-Runde. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, aber ich kann das doch eh nicht alles so machen, dass da keine Hunde trifft. Jo, das ist mir klar. Aber du kannst schon entscheiden, machst du eine sehr lange Runde, wo ihr sehr viele Hunde trifft, oder lieber eine Runde, wo dein Hund sich lösen kann, ihr danach wieder reingeht und ihr lieber in der Wohnung noch was Schönes macht. Du könntest vielleicht auch, wenn du ein Auto hast, entscheiden oder ein Lastenrad, düsen wir jetzt lieber dahin, wo wir kaum Hunde treffen, oder gehen wir die Runde um Block, wo wir viele Hunde treffen. Und all das stimmst du natürlich ab mit deinem eigenen Check-in. Weil es geht natürlich darum, dass du euch beide im Blick nimmst. Und das ist total wichtig. Du darfst auf euch beide achten. Und gerade auch, wenn ihr dann später vielleicht auch mal in einem Trainingsprozess seid und sagt, oh ja, jetzt gehen wir raus, wir trainieren hier Hundebegegnung. Wenn du deinen Check-in machst, weißt du auch, wie viel geht vielleicht heute. Macht es überhaupt Sinn, heute zu trainieren? Denn das ist was, was super hilfreich ist für jeden Hund, auch unabhängig, ob dein Hund Hunde Begegnungsprobleme hat, du kannst den Check-in einfach immer machen. Und ja, das war die erste Folge von tatsächlich einer Podcast-Reihe zum Thema Hundebegegnung, denn dieses Thema begleitet mich ja schon seit 2011, seitdem ich angefangen habe, als Hundetrainerin zu arbeiten. Und wenn du die nächste Folge davon nicht verpassen willst, da geht es dann um ein anderes Thema bezogen auf Hundebegegnung, dann abonniere unbedingt den Dog & Ride Podcast in deiner Podcast-App oder trag dich direkt in den Newsletter ein, denn dann schicken wir immer eine E-Mail raus, wenn eine neue Folge online geht. Und wenn du jetzt etwas tun willst, um loszulegen, dann hol dir unseren 0-Euro-Guide, 3 Strategien, damit Hundebegegnungen sofort entspannter werden. Da kannst du sofort losstarten und was umsetzen. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Und wenn du diese Folge cool fandest, dann gib doch bitte diesem Podcast eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer man so Bewertungen machen kann. Und schick bitte die Folge unbedingt einem Hundemenschen, wo du weißt, die denkt gerade genau dasselbe. Bitte nicht schon wieder ein Hundetreffen unterwegs. Schick das bitte dieser Person per WhatsApp, Telegram, Signal oder irgendeinem anderen Messenger, wo du es rausballern willst, weil dann findet bestimmt ein Hundemensch, der sehr, sehr gut zum Dog & Ride Podcast passt, genau hierher. Danke, dass du dabei warst. Sag gern Hi unter dem Beitrag auf Instagram zu dieser Podcast-Folge, damit ich sehe, wer die Folgen hier gehört hat und kann euch zurückwinken. Danke, dass du hier dabei warst. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles neues Jahr 2026. Danke, dass du hier beim Podcast am Start bist und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye.
Das war der Dogged Bite Podcast, der Podcast für Hundemenschen. Cool, dass du hier dabei bist.